Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
Podcast Folge 203. Thorsten Jekel vom digitalen Frust zur digitalen Lust. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, ist es wichtig, digitale Tools und Dienstleistungen zu nutzen, die zu besseren Kundenerfahrungen und Geschäftsergebnissen führen können. Thorsten Jekel ist nicht nur Experte für alle möglichen technischen Tools, sondern er zeigt Unternehmen, wie sie damit die Produktivität ihrer Mitarbeitenden und damit auch ihren Erfolg optimieren können. In unserem launigen Talk sprechen wir darüber, wie wir den digitalen Frust von ständigen technischen Neuerungen in Lust und Appetit auf die neuen Möglichkeiten umwandeln können. Thorsten berichtet von den neuen Verkaufsmöglichkeiten durch Augmented Reality und er gibt wichtige Zeitspartipps, die sich durch neue Techniken und KI ergeben können.
Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes.
Ja, herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge von Erfolg braucht Verantwortung, dem Experten-Talk. Und manchmal stehen wir ganz frustriert vor diesen neuen technischen Dingen. Wir wissen gar nichts damit anzufangen. Wir sagen, oh Gott, schon wieder was Neues, eine neue Version, Augmented Reality, künstliche Intelligenz, was können wir damit anfangen? Und auch gerade Unternehmen haben oft dieses Problem, dass sie nicht wissen, wie schnell sollen sie reagieren? Was sollen sie zuerst tun? Ich habe hier einen Experten bei mir, Thorsten Jekel. Und Thorsten ist seit Jahren der Experte für alle technischen Tools. Wir nutzen auch heute ein neues technisches Tool zur Aufzeichnung. Deswegen geht es ein bisschen holprig los und wir starten gleich rein in unser Interview. Wir denken, wir haben immer dieses FOM, Fear of Missing Out. Es könnte ja sein, dass wir irgendetwas verpassen, dass es irgendetwas gibt. Deswegen heben wir alle E-Mails auf, auch wenn die 10 Jahre alt sind. Deswegen heben wir alle Bücher auf, wenn die noch älter sind. Thorsten, was ist das Problem und was können wir dagegen tun?
Du hast das Ganze schön schon beschrieben, FOMO, Fear of Missing Out. Und ich bin da auch nicht eben unschuldig zu diesem Thema. Auch ich muss mich da disziplinieren. Es gibt sogar Studien dazu, die sagen, wenn diese rote Zahl auf dem Smartphone aufleuchtet, dann werden die gleichen Hirnregionen angesprochen, als würde der Säbelzahntiger von hinten aus dem Busch kommen. Das heißt, wir sind im Alarmmodus. Der ganz konkrete Tipp ist, sämtliche Notifications abzustellen. Also bei mir ist es so, dass eben das Erste, was ich immer mache, wenn ich Outlook irgendwo einrichte auf einem neuen System, beispielsweise sämtliche Notifications auszuschalten und sogar wenn ich eine E-Mail schreibe, dann sage ich, steht in der Signatur bei mir sogar drunter, ich lese meine E-Mails einmal am Ende des Tages nach meinen Kundenterminen. In dringenden Fällen bin ich für Sie unter meiner SMS-Rufnummer erreichbar. Und zu Zeiten von WhatsApp schreibt keiner mehr SMS. Ich kriege vielleicht 2 SMS im Jahr. Und du weißt, ich bin ja der Bekloppte mit den 2 Uhren, also mit der analogen und mit der digitalen Welt. Und auf der digitalen Uhr kriege ich dann auf meinem Ziffernblatt eben eine Benachrichtigung, wenn ich eine SMS kriege. Das habe ich 2-mal im Jahr und wenn überhaupt. Und was ich damit eben immer wieder mitbekomme, ist, wenn ich auch frage, wie viele dieser Nachrichten, die du jetzt sofort morgens als erstes liest, sind wirklich diejenigen Dinge, die du sofort und unmittelbar und dringend lösen musst. Das ist ein einstelliger Prozentbereich, wenn überhaupt. Also deswegen, so wie du ja auch geschrieben hast hier, Erfolg braucht Verantwortung. Also du hast ja auch über die Alpenmethode beispielsweise geschrieben in deinem Buch. Also es geht ja darum, auch Good Old Zeitmanagement dort auch mal und Fokus zu haben. Und viele der Dinge, ich höre immer wieder, ja, das sind ja, ich sag mal, alte Sachen, die habe ich ja schon seit 30, 40 Jahren gehört, zu sagen, nur wenn ich dann wieder gucke, ja, was kennst du schon seit 30, 40 Jahren und was setzt du wirklich so konsequent jeden Tag um? Und da gibt es eine große Diskrepanz und meine Wahrnehmung ist, dass die meisten Menschen in der digitalen Welt sogar noch schlechter organisiert sind als in der analogen Welt. Und ich mache das mal einem ganz einfachen Beispiel fest. Wenn die Hörerinnen und Hörer vielleicht heute Abend nach Hause kommen, dann vermute ich mal, dass sie einen Briefkasten haben, sei es in Metall oder in Holz oder in was weiß ich. So, wenn sie den jetzt aufmachen, fliegen ihnen da 3.528 Briefe entgegen und die Hälfte davon geöffnet, die andere Hälfte nicht. Ich schätze mal nicht. Nehmen Sie da zwei Briefe raus, der eine war schon geöffnet, der andere noch nicht, packen die wieder rein, 3.524 stopfen Sie wieder zurück. Also, wenn Sie das zu Hause machen würden, dann würde Ihr Nachbar Sie zurecht fragen, was Sie für ein Gras geraucht haben und wo es den Kram gibt. So, und wenn ich so mir ab und zu mal Postfächer in der digitalen Form angucke, dann sind da irgendwie 18.000 und mehr ungelesene E-Mails drin. Also, und der ehemalige Chef der Telefoniker hat ja mal gesagt, wenn du einen beschissenen analogen Prozess digitalisierst, hast du einen beschissenen digitalen Prozess. Und ich setze nochmal einen drauf und sage, meistens ist der sogar schlechter. Also, Technik ist oft nicht die Lösung, sondern oft sogar die Wurzel oder eine weitere Ursache des Übels.
Ich spreche oft auch mit Unternehmensleitern und mit CEOs und die sagen, also ich habe einfach gar keine Zeit mehr für das Ganze. Ich sage, okay, wie ist denn das, was machen Sie denn? Ja hier und während des Gesprächs guckt er zweimal in seinen Outlook rein. Ich sage, entschuldigen Sie, was? Ja, E-Mails. Ich sage mal eine ganz komische Frage. Sagen Sie mal, Sie haben doch zu Hause bestimmt einen Briefkasten. Ja, natürlich. Ich sage, wie oft gehen Sie da hin? Was ist denn das für eine Frage? Ja, ich meine, einmal nachmittags. Okay, also Sie gucken einmal am Tag in Ihren Briefkasten. Warum gucken Sie alle 5 Minuten in diesen Briefkasten rein?
Absolut.
Was passiert da? Ach so, ja, haben Sie eigentlich auch wieder recht. Also ich glaube, das ist immer so, dass wir denken, oh, ja, ich muss sofort reagieren. Nein, wir müssen nicht sofort reagieren. Ich habe früher mal im Rettungsdienst gearbeitet. Mhm. Ich kenne den Unterschied, wenn es heißt, wir müssen sofort reagieren oder wir haben noch etwas Zeit. Und in den meisten Fällen haben wir für alle diese Informationen Zeit und wir müssen sie nur richtig strukturieren. Und wie man das machen kann, das machst du ja mit Unternehmen. Wie gehst du davor, wenn ein Unternehmen auf dich zukommt und sagt, Mensch, also Herr Jäkel, wir müssen hier mal was machen an der Digitalisierung. Wie startest du da?
Ja, das Erste wäre immer, wo ich frage, wozu? Weil die Digitalisierung an sich ist kein Selbstzweck. Also Digitalisierung der Digitalisierung willen ist das, was ich oft wahrnehme und was völlig schwachsinnig ist. Also so, ich mache das mal ganz konkret fest, das papierlose Büro ist für mich kein Ziel. Wenn ich jetzt mal dieses Thema Nachhaltigkeit, weniger Verbrauch von Holz als Ressource mal außen vor lasse, dann sage ich, was willst du denn? Also ich fabriziere zum Beispiel doch regelmäßig Papier. Also ich moderiere am Montag beispielsweise einen Dienst einer Konferenz. Hey, ich habe hier relativ viel Papier, was ich mir ausdrucke, was ich hier mitnehme, wo ich eine Papiermappe dabei habe, wo ich dann eben deutlich schneller mal mir was notieren kann, schnell hin und her gehen kann. Nur, was ich nicht mache, ist dieses Papier dann hinterher abzulegen. So, das heißt, ich habe ein Papierablagearmes Büro. Bei mir gibt es keine Papierablage, weil ich eben sage, ich habe überall, egal wo ich bin, immer meine Sachen digital in Zugriff auf allen Geräten. Und dann wird ein Schuh draus. Das heißt, wenn eben ich selbst als Person oder andere auf Informationen drauf zugreifen müssen, dann macht es Sinn, eben digitale Wege zu finden. Und das ist für mich so der erste Schritt, dass man sagt, wozu? Möchtest du kundenorientierter sein? Möchtest du schneller werden? Und was sind auch deine Bauchschmerzen? Und wenn ich gucke, oft ist es ja so, dass es von den Inhabern, von den Geschäftsführern, von den Führungskräften getrieben wird, so ein Thema. Und eines der wichtigsten Dinge ist, die Mitarbeitenden dazu mitzunehmen. Und wie macht man das? Das macht man, indem man fragt, sag mal, was geht euch denn heute auf den Senkel in der Zusammenarbeit? Und dann hole ich die sammle ich ganz zum Start, da bekomme ich immer wieder das Thema Tausende von CC-E-Mails. Ich bekomme, wir haben eine Planungsdatei, Excel, da gibt es 8 Versionen, dann ändert wieder einer was und so weiter. Und das sind Dinge, die kommen natürlich auch immer wieder, aber ich halte mich da in der ersten Stufe sehr zurück und frage erst mal, was geht euch denn auf den Senkel? So, und wenn wir das alles gesammelt haben, dann frage ich die Mitarbeitenden, Mensch, was haltet ihr denn davon, wenn wir diese Probleme, die ihr heute habt, irgendwie lösen? So, und wenn sie sagen, das wäre ja irgendwie cool. Und dann komme ich erst mit Ideen und Vorschlägen, wie man sowas machen kann. Was ganz anderes, als wenn man sagt, so, wir arbeiten jetzt mit Microsoft 365, wir arbeiten jetzt mit Teams und so weiter. Dann ist immer der Widerstand da, wo die Leute sagen, so nach dem Motto, oh, schon wieder ein neues System, ich muss mich umgewöhnen und so weiter. Das heißt, wichtig ist einfach, bei den Nervfaktoren anzufangen. Das ist erfahrungsgemäß bei Mitarbeitenden das wichtigste Thema. Bei Verantwortlichen ist eben das Ding zu sagen, wovon willst du weg und wo willst du hin? Und dann muss man gemeinsam gucken, was ist dann eben am sinnvollsten für diese Firma, weil da gibt es auch nicht one fits all, sondern man muss einfach immer gucken, was macht da Sinn? Also bis hin zu diesem ganzen Thema KI, wo ich immer sage, also bevor wir mit künstlicher Intelligenz anfangen, lass uns mal mit gesundem Menschenverstand starten. Also bin da durchaus immer jemand, der da sagt, erst Hirn einschalten und dann die Technik und nicht andersrum.
Ja, ganz genau. Das finde ich absolut richtig, denn oft beobachte ich Folgendes. Das ist, als wenn wir ganz viele Werkzeuge sammeln. Mhm. Und ich nehme mal ein Beispiel von einem Handwerker, von einem Maler beispielsweise. Wenn ich den Maler frage, was brauchst du, sagt er, ja, ich habe 5 verschiedene Pinsel, diese Breite, diese Breite, diese Breite. Ich sage, wofür brauchst du die? Ich will eine Wand streichen.
Ja.
Wir überlegen uns manchmal nicht vorher, wir brauchen das. Und dann bekomme ich von einem, hey, kennst du schon das neue Tool? Also ich habe das ausprobiert, das ist ganz cool. Ich sage, wie oft nutzt du das? Na, ich bin jetzt erst am Anfang, aber das kann ja 1000 Sachen machen. Ich sage, wofür brauchst du das? Naja, ich habe das schon mal mir runtergeladen, weil das kann ja dieses und jenes. Machst du das auch? Naja, noch nicht. Die meisten sammeln Tools. Die meisten sammeln irgendwelche Software, die sie dann nie nutzen. Und manchmal wissen sie auch gar nicht, wofür die gut ist. Oder wie siehst du das, Thorsten?
Also absolut, a fool with a tool is still a fool. Ich ergänze es zu Zeiten von künstlicher Intelligenz, a fool with artificial intelligence makes the disaster faster. Also es wird jetzt nicht unbedingt immer besser. Und ich finde immer ganz wichtig, du hast ja auch beispielsweise das 7S-Framework von McKinsey in deinem Buch richtigerweise zitiert, bin ich auch ein großer Freund davon, dass man sich mit Strukturen, mit Systemen und solchen Dingen beschäftigt. Und ich mag auch ein Framework, was es schon länger gibt, die Balanced Scorecard, die Strategy Map von Kaplan Norton, wo man einfach sagt, okay, um meine Ziele zu erreichen, zu sagen, welche Kundenziele muss ich denn erreichen, welche Prozesse muss ich dafür anpassen und wie muss ich meine Mitarbeiter und meine Systeme dazu weiterentwickeln. Und das ist genau die Frage zu sagen, und ich mache es mal im konkreten Beispiel fest, Coca-Cola hatte seinerzeit einen ziemlich visionären eben CEO in Deutschland, den Ulrich Nehammer, und der hat sich vor die Mannschaft gestellt und hat gesagt, Leute, wir haben ein Problem. Und dann haben sie erwartungsvoll ihn angeguckt und dann sagt er, wenn heute jemand einen Kühlschrank haben will als Kioskbesitzer, dann brauchen wir 4 Wochen durchschnittlich, bis wir so einen Kühlschrank beim Kunden haben. 4 Wochen, wo der Kunde keinen Umsatz macht, wo wir keinen Umsatz machen, wo Red Bull reingrätschen kann oder Pepsi, also es macht keinen Spaß. Und dann kam die Zauberfrage und jeder hätte wahrscheinlich eine Frage erwartet, aber nicht die kam. Und zwar Ulrich Nehammer hat sich vorne hingestellt und hat nicht gesagt, wie kriegen wir das ein bisschen schneller hin, sondern der hat gesagt, was müssen wir tun, um von 4 Wochen auf 24 Stunden zu kommen? So, das heißt, der hat die richtige Frage gestellt und hat dann gesagt, wir können darüber diskutieren, was ihr dafür braucht, welche Prozesse wir ändern müssen, was wir investieren müssen. Wir können nicht über das Ziel diskutieren. Wir können maximal auch darüber diskutieren, ob wir das dieses oder nächstes Geschäftsjahr schaffen. War übrigens in der Mitte des Geschäftsjahres, also er war relativ großzügig und hat gesagt, okay, wir hauen das durch. Und dann haben sie eben gesagt, okay, das ist das Ziel. So, jetzt müssen wir, welche Kundenziele wollen wir erreichen, dass wir das eben innerhalb von 24 Stunden haben. Wie müssen wir die Prozesse in der Logistik, in der Administration anpassen und so weiter. Wie müssen wir unsere Systeme, unsere Mitarbeiter dafür eben anpassen. Das heißt, eben von der strategischen Seite vom Ziel her zu kommen. Was dir aber andersrum, und deswegen ist beides wichtig, also ich bin zu 98% bei dir, neue Tools ausprobieren ist keine gute Idee, aber ab und zu ist es auch mal ganz gut, mal anzugucken, was kommen denn für neue Tools, für neue Technologien rein und sich die Frage zu stellen, was kann man damit anstellen? Also Coca-Cola hat beispielsweise erkannt, dass Augmented Reality gerade im Bereich mit den iPads sehr sinnvoll sein kann, weil was haben die oft gehabt? Die haben oft das Thema gehabt, dass die eben einen Kühlschrank bestellt haben und dann war der 2 Zentimeter zu breit. Also ich sag mal, du kennst das aus dem Vending, hast einen schönen Automaten.
Ja, nicht nur das, ich habe im Küchenstudio gearbeitet. Ich weiß, was es bedeutet, wenn die Küche geliefert ist und nicht passt, weil sich einer vermessen hat.
Und genau, weil das Aufmaß nicht 100% ist. Das Geile ist, Coca-Cola hat eben das Potenzial von Augmented Reality erkannt und von diesem LiDAR-Scanner, der in diesen iPads drin ist, der die Möglichkeit hat, sowas sauber auf einen Zentimeter genau auszumessen. So, das heißt, wenn der Kunde sich eben den Kühlschrank anguckt, den man so drüberlegen kann über das Kamerabild und dann sagt der Kunde, oh, den Kühlschrank hätte ich gerne, dann sagt das iPad schon, der ist 2 Zentimeter zu breit. So, und das heißt, da gibt es eine neue Technik. Wie können wir das nutzen, um diesen Prozess falsch gelieferter Kühlschrank eben, der ein großes Zeitthema natürlich war und Kostenthema, rauszunehmen? Also zu, ich sage jetzt mal, 90% sollte man sich immer damit beschäftigen, zu sagen, was gibt es denn entsprechend eben an strategischen Zielen, wie kann mir EDV dabei helfen umzusetzen und zu 10% andersrum, also ein konkretes Beispiel mal von einem anderen Unternehmen, Porsche, durchaus ja nicht ganz unbekannt, die haben beispielsweise gerade dieses Thema Apple Vision Pro für sich nicht nur theoretisch entdeckt, sondern praktisch. Das heißt, die haben gesagt, okay, das ist eine Virtual Augmented Reality Brille, die so gut von der Qualität ist, dass ich, wenn ich jemand habe, der vor dem 911er Porsche steht und sagt, Facelift ist ja gerade rausgekommen, ich überlege mir, in welcher Farbe nehme ich denn dann? So, dann muss Porsche die nicht im Showroom in allen Farben hinstellen, sondern der setzt sich eben die Brille auf und dann kann der Verkäufer eben auf seinem iPhone sagen, so, ich schalte jetzt mal auf Racing Gelb um oder ich mache es jetzt mal auf Schwarz und welche Farbe gefällt Ihnen besser? Und die Qualität ist mittlerweile so gut, dass man eben nicht mehr den Unterschied erkennen kann, ob der jetzt wirklich in der Farbe lackiert ist oder andersrum. Also das heißt, da haben Unternehmen wie Porsche eben erkannt, dass man hier solche Technologie eben dazu nutzen kann, um das Thema Kundenerlebnis, das Thema Verkauf eben zu nutzen. Das ist dann Technik einfach nutzen. Also in beide Richtungen, also wie gesagt, zum Großteil bin ich bei dir zu sagen, nicht mit dem Tool anfangen und eben ab und zu auch durchaus mal ein Monitoring drauf haben, was gibt es für neue Technologien. Das ist auch ein Stück weit meine Rolle, dass ich bei Führungskräften einfach ein Stück weit dann auch nochmal darauf hinweise, Mensch, guckt mal, da gibt es neue Technologien, wie könnte man das denn bei euch irgendwo einsetzen? Und auf der anderen Seite sage ich mir, Mensch, was habt ihr für Ziele? Und dann gucke ich mal, welche Technologien es dafür gibt. Also beides ist ja immer wichtig.
Ich habe verstanden, dass in erster Linie es geht um die Zielsetzung. Was will ich erreichen? Und auf dem Weg dahin setze ich die entsprechende Technologie ein. Also das heißt, kann nicht nur zur Prozessvereinfachung führen, sondern auch einfach zur Verkaufsförderung, indem ich dem Kunden, wie hier bei Porsche, schon sehr früh zeigen kann, das sind deine Wahlmöglichkeiten. Wir Absolut. Müssen nicht extra noch ein neues Auto dafür bestellen. Schau es dir mal an und damit kann man den Verkauf natürlich enorm steigern.
Absolut.
Aber jetzt werde ich oft gefragt, Herr Gast, ja, was braucht man denn eigentlich? Was sind so deiner Meinung nach die wichtigsten Prinzipien beziehungsweise auch die wichtigsten Tools, um im Unternehmen Ziele zu erreichen?
Ja, also das Wichtigste ist, dass man einfach, Daten sind ja das neue Gold, was es immer so schön heißt, und auch mit dem Thema KI braucht man nicht anfangen, wenn man eben keine Daten hat. Also das merkt man selbst, Player wie OpenAI, eben der Anbieter von ChatGPT oder Google oder andere Player, die stoßen schon an die Grenzen der verfügbaren Daten, um ihre Modelle zu trainieren. Wenn ich jetzt eben im Unternehmen dort eben arbeiten mag, dann erlebe ich einfach immer wieder, du kennst es aus deiner Erfahrung ja auch, dass die Stammdaten einfach nicht sauber sind. Das hört sich super unsexy an, aber es ist die Basis für alles, dass ich dort einfach saubere Stammdaten habe. Also deswegen hier Thema Datenhygiene, Datenpflege, da einen Fokus drauf zu haben. Und das ist auch etwas, was ich vielen Unternehmen sage, selbst wenn ihr heute noch nicht loslegt mit dem Thema künstliche Intelligenz, achtet darauf, dass ihr schon mal eine saubere Datenbasis habt. Also eine gute Idee, so sehr ich jemand bin, der auch mal sagt, löschen, was man nicht braucht. Also Dinge, aus denen man hinterher nochmal Schlüsse raus generieren kann. Eine gute Idee, Daten zu haben. Punkt Nummer 1. Und da einfach ein Verständnis zu haben. Und da kann man auch schon jetzt loslegen, selbst wenn man morgen oder übermorgen erst in dem Thema KI startet. Zweites Thema ist, ich bin ein riesiger Freund davon, dass man alle Systeme immer so baut, dass sie plattformübergreifend funktionieren. Also, ich bin ja ein großer Freund des iPads beispielsweise. So, nur Weiß ich, ob das iPad in 5, 6 oder 10 Jahren immer noch die dominierende Tablet-Plattform im Businessbereich ist? Wenn ich vor 5 Jahren gesagt hätte, BlackBerry ist tot, ich sag mal, dann hättest du auch gesagt, also was ist denn das hier für ein Spacko? Heute haben sie keine Marktrelevanz mehr. Das heißt, ich bin deshalb ein riesig großer Freund, bei allen Systemen, mit denen man arbeitet, idealerweise darauf zu achten, dass sie nicht nur für Windows, nicht nur für Microsoft, nicht nur für Apple, nicht nur für Android, also für alle Systeme idealerweise verfügbar sind und die Major Player wie beispielsweise Microsoft 365, um nur eines zu nennen, sind eben für alle Plattformen verfügbar. Also ich würde nie auf rein iCloud beispielsweise gehen im Businessbereich, weil ich sage, da ist man außerhalb des Apple-Universums dann veräppelt, oder ich würde auch nur bedingt eben auf reine Google-Plattformen gehen, sondern zu sagen, okay, eher auf Player wie Microsoft beispielsweise. Also zu sagen, plattformunabhängig. Also erstens Daten, zweitens plattformunabhängig. Drittens, alle Lösungen bitte immer so bauen, dass ich, egal welches Device man in der Hand hat, ich immer auf alle Daten zugreifen kann, die ich brauche und alle Daten eingeben kann. Und für mich ist es selbstverständlich. Also ich habe schon seit ewigen Zeiten mit Exchange meine Outlook-Daten auf allen Systemen. Ich habe schon seit ewigen Zeit mit OneNote meine Notizen auf allen Systemen. Ich habe schon seit ewigen Zeiten ein CRM-System, was ich auf all meinen Systemen pflegen kann. Ich habe ein bisschen zum Thema Lesezeichenverwaltung, die total synchron ist. Mich erstaunt es immer wieder. Ich habe erst gestern wieder ein Präsenzseminar gegeben, wo ich in große Kinderaugen geguckt habe, als ich gesagt habe, man kann mit OneNote eben Notizen überall synchron haben, sogar in der Zusammenarbeit mit Teams, mittlerweile mit Microsoft 365. Haben die Leute mich angeguckt, also, oh, latest shit. Sage ich, ja, mache ich erst seit 25 Jahren, also ist wirklich latest shit. Das heißt, hier eben die Idee, Daten zu haben, Punkt Nummer 2, plattformübergreifende Systeme zu haben, Punkt Nummer 3, allen Unternehmen, die Zugriff auf Daten brauchen, eben das so zur Verfügung zu stellen, dass man sagt, jeder muss immer auf alle Daten zugreifen können, die er oder sie braucht und muss auch Daten immer eingeben können. Weil wenn ich das nicht habe, bin ich beim Kunden nicht aussagefähig und da schließt sich der Kreis wieder zum ersten Thema Daten. Ja, wenn ich keine Daten eingeben kann irgendwo, brauche ich auch nicht erwarten, dass die Daten dann irgendwann wieder zur Verfügung stehen und im nächsten Step vielleicht mal das Thema KI zu machen.
Gerade hast du das letzte Wort war KI und lass uns mal ein bisschen dabei bleiben. Es gibt ja viele Unternehmen, die sagen, naja, das kommt noch, das ist so, naja, das ist jetzt schon da. Und wenn ich jetzt nicht aufspringe, dann wird es möglicherweise ein bisschen schwierig, dann ist meine Wettbewerbsposition etwas anderes. Aber um mit diesem Hype richtig umgehen zu können, muss man ein bisschen wissen. Es reicht also wohl nicht aus, ChatGPT zu öffnen und irgendwas da einzugeben. Ich hatte neulich ein Interview mit Thorsten Havener, dem Gedankenleser. Ja. ChatGPT ist es nun leider noch nicht möglich, hier oben reinzuschauen, was du denn da denkst, sondern du musst es schon ausformulieren. Du musst diesem GPT schon sagen, was du möchtest, was es sein soll. Und es kann ja nur mit den Informationen arbeiten. Worauf müssen Unternehmen achten, wenn sie mit KI starten wollen? Wenn sie das freigeben für ihre Unternehmen, für ihre Mitarbeiter.
Also wichtig ist ja zu verstehen, was KI ist, was sie kann, was sie nicht kann. Also vom Grundsatz her ist KI ist, ich sage mal Statistics on Steroids, also Statistik auf Steroiden. So, das heißt, mit Statistik habe ich eben eine Wahrscheinlichkeitsmaschine. Ich mache es mal einem ganz einfachen Beispiel fest. Wenn ich eben sage, Amsel, Drossel, Fink und dann würdest du wahrscheinlich Star sagen. Es gibt noch eine zweite Variante. Amsel, Drossel, Fink und Meise und die ganze Vogel. Genau, die gibt es auch. Welche Version würde ChatGPT raushauen? Die erste, weil die deutlich häufiger im Internet eben vorkommt. Das heißt, die klassischen Systeme, die, du hast gerade das Thema ChatGPT eben genannt, die wunderbar dazu geeignet sind, Texte auf der einen Seite zusammenzuführen und auf der anderen Seite neu zu generieren und zu überarbeiten, das sind Wahrscheinlichkeitsmaschinen. Das heißt, wichtig ist eben damit, die Grenzen und die Möglichkeiten zu erkennen. Das Schöne ist, dass wenn man wir eben in diesem Bereich bleiben, es einfach so ist, ein Mensch hat irgendwie in seinem Leben so bummelig durchschnittlich 700 Bücher gelesen, der eine mehr, der andere weniger. Die KI hat ein paar mehr Bücher gelesen und hat ein paar mehr Internetseiten dort gelesen. Die Herausforderung ist, und das wird zu Zeiten von KI nicht besser, dass einfach auch viel Müll im Internet steht. Das heißt, und gerade hat man auch diesen Effekt, dass sich die KI ein Stück weit selbst verseucht. Da habe ich so ein bisschen Inzuchteffekt, wenn die KI wieder sagt, ich greife auf Internetdaten zurück. So, das heißt, wichtig, um auf den Punkt von vorhin zu greifen, wichtig ist zu sagen, KI kann dabei helfen, aus den Daten, die man zur Verfügung hat, sinnvolle Empfehlungen dort zu generieren. Wenn wir im Vertrieb beispielsweise bleiben, ist ein typisches Thema Next Best Step. Also eine KI kann relativ gut empfehlen, was ist denn das, was man als nächstes einem Kunden anbietet? Und das kennt jeder von Amazon. Bei Amazon steht immer, Kunden, die das gekauft haben, haben das gekauft. Und das ist nur ein Teil der Wahrheit, weil Amazon nutzt schon lange Jahre KI und das ist ein Teil. Der andere ist aber auf der Basis eben deines und ihres Kaufverhaltens, auf der Basis von Marktdaten, werden hier Wahrscheinlichkeiten errechnet. Das heißt hier, ganz wichtig zu verstehen, ich habe hier eine Wahrscheinlichkeitsmaschine. Umso wichtiger ist, sich damit zu beschäftigen, welche Daten habe ich selbst, welche Daten, auf die kann ich zugreifen. Habe ich keine Daten, brauche ich mit dem Thema KI gar nicht anfangen. Also das heißt, wichtiges Datenverständnis. Wichtig ist auch zu sagen, okay, wo kann KI eben dabei helfen? Und wir haben immer zwei Tendenzen. Wir sind eben wunderbar dabei, Technik total zu überschätzen. Also das heißt, jetzt kommt, haben wir einen Terminator gesehen und jetzt sagen wir, ja, die KI ist perfekt und ist wie ein Mensch. Und dann kommst du nach Hause und versuchst eben Licht anzumachen mit Alexa und die macht alles, aber Licht nicht an. Also das heißt, wir haben da diese Enttäuschungen auf der anderen Seite. Wichtig ist, ein gesundes Maß an Realismus zu haben, was können die Dinger machen. Was kann KI? KI kann Informationen zusammenfassen, KI kann Informationen generieren, aber bitte immer nicht als Autopilot, sondern als Co-Pilot. Also man muss immer noch mal drüber gucken. Ich sage mal, eine KI ist eine intelligente Kollegin. Also ich drehe das mal um. KI ist IK, ist die intelligente Kollegin. Und genauso wie man einen Mitarbeiter briefen muss, führen muss, mit Informationen versorgen muss, muss man das mit einer KI auch. Je besser ich einen Mitarbeiter briefe, führe, unterstütze, desto besser wird er funktionieren. Das ist bei der KI genauso. Und was eben wichtig ist, zu sagen, wo kann ich das nutzen? Ich kann es eben nutzen, Dinge zusammenführen, zu schreiben. Ich kann es für die Kundenkommunikation nutzen. Und ein Riesenhebel beispielsweise ist in der Kundenbetreuung. Also die Firma Klarna beispielsweise hat 700 Customer Service Agenten eben anders eingesetzt. Nicht entlassen, sondern anders eingesetzt und das durch KI ersetzt. Und die haben durch das Thema KI nicht nur signifikant Kosten gespart, sondern sie haben sogar eine höhere Kundenzufriedenheit damit erzielt. Weil die KI eben nicht pumpig wird, weil die keinen schlechten Tag hat, weil sie schneller eine Antwort gibt, die relevant ist. Das heißt, ist eben ein weiteres Beispiel, wie KI helfen kann. Also aus Daten Schlüsse ziehen, zu kommunizieren inbound, aber auch zu kommunizieren outbound. Also wenn du bei Tesla beispielsweise in den USA dir ein Fahrzeug konfigurierst, dann ruft dich eine KI an und sagt, Mensch, sie konfigurieren ja gerade hier mit Tesla und so weiter, gibt es noch irgendwelche Fragen und so weiter. Und Zielsetzung ist, dass du am Schluss eine Probefahrt buchst. So, und das Coole ist, über 40% der Leute buchen eine Probefahrt, dann ist wieder ein Mensch mit dabei und dieser Anruf passiert eben auch am Sonntag, auch mitten in der Nacht und die KI kann halt hunderte von Leuten gleichzeitig anrufen. Also das heißt, solche Dinge, das was ich immer sage, ja, nicht unreflektierte Dinge zu machen, auf der anderen Seite aber auch diese Dinge zu nutzen, die es denn schon gibt, weil es gibt eine ganze Menge an diesen Tools, die man heute schon nutzen kann, da geht mehr als man denkt. Und die Frage, die ich ja immer wieder höre, ersetzt KI den Menschen? Ich glaube nicht, dass KI den Menschen ersetzt, aber ich glaube, dass gerade im Business-Kontext Firmen und Menschen, die KI nutzen, Menschen und Firmen eben verdrängen werden, die KI-Verweigerer sind. Also ich glaube, das ist in ganz wenigen Bereichen nur noch möglich, sich dem Thema zu verschließen.
Thorsten, da bin ich völlig mit dir auf einer Wellenlänge und ich sage immer, du hast das anders formuliert, ich sage immer KI, niemals KI ohne KI. will sagen, niemals künstliche Intelligenz ohne Kompetenzintelligenz.
Ja, sehr gut.
Diese Kompetenzintelligenz, die muss ich haben. Ich muss wissen, wann setze ich dieses Tool ein, wie setze ich das Tool ein. Wie du gesagt hast, ein Mitarbeiter will gebrieft werden. Eine KI will gebrieft werden. Die will ja wissen, was soll sie tun. Wir müssen uns ja vorstellen, es ist eine irre, große, unvorstellbare Menge an Daten. Und da muss ich doch eine Anweisung geben, bitte gucke auf diese Daten und nicht auf die anderen Daten. Und deswegen ist das so wichtig. Und oft denken wir, wir müssen das alles alleine machen, müssen wir nicht. Du hast ein Kapitel in deinem Buch, was ich sehr spannend finde, weil das auch wieder so ein bisschen Motivation gibt. Du sagst, hol dir doch bitte Kollegen an. Arbeite doch mit einer Assistenz. Das kann eine künstliche Assistenz sein, das kann aber auch eine körperliche Assistenz sein. Erzähl uns doch mal da ein bisschen was drüber. Was soll das bedeuten? Macht das dann vielleicht die Sekretärin arbeitslos?
Also ich bin ein großer Gegner der Abschaffung von Assistenzen und Sekretariaten. Also es ist ja ein Trend schon seit Jahren, dass Führungskräfte dann irgendwann ihre Flugtickets selbst buchen, ihre Hotelzimmer. Ich werde ja öfter mal gefragt, so nach dem Motto, was halten Sie denn von dem Führungsmodell, was halten Sie denn von dem Führungsmodell, was hier gerade durch die Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Und ich sage, ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich wäre schon mal ganz dankbar, wenn Führungskräfte auch mal führen würden. Also ich nehme wenige Führungskräfte wahr, die führen. Ich nehme überbezahlte Sachbearbeiter wahr, die eben sachbearbeitende Tätigkeiten als völlig überbezahlte Führungskräfte eben wahrnehmen. Und mein Vater war früher Topmanager, mittlerweile ist er in Ruhestand. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, der sagt mir mal, Thorsten, du brauchst ungefähr 10% deiner Kapazität, brauchst du pro Mitarbeiter, den du führst, wenn du das ernst meinst. So, das heißt, wenn ich jetzt mal gucke, wenn ich dann irgendwie eine Führungsspanne von irgendwie 50, 60 Leuten habe, was ich ja teilweise auch durch dieses Reduzieren von Führungslayern eben sehe, wie viel Zeit kann ich dann wirklich mit einem Menschen in der Führung eben haben? Also, und wenn dann noch die Assistenz wegfliegt, habe ich zusätzlich nochmal weniger Kapazität, die ich für das Führen von Mitarbeitern habe. Also deswegen bin ich da ein großer Gegner davon und ich bin ein großer Freund von drei Arten von Assistenzen. Also ich bin auf der einen Seite ein Freund von regelbasierten Assistenzen. Also beispielsweise in meinem Outlook-Posteingang habe ich eben schon mal Regeln, dass mir Mails, die per CC kommen, beispielsweise automatisch untersortiert werden. Ich habe einen Newsletter-Unterordner, wo mir Dinge schon runtersortiert werden und so weiter. Das sind schon mal automatisierte Regeln. Dann bin ich ein großer Freund einer persönlichen Assistenz. Also ich habe seit 14 Jahren mit dem Dr. Miroslav Sunder einen Assistenten und ohne den wäre ich tot. Der bucht meine ganzen Reisen, der macht für mich vieles. Übrigens, der bearbeitet auch meine E-Mails vor. Früher wäre doch keine Führungskraft auf die Idee gekommen, die Post selber aufzureißen. So, heute sind die ganzen Führungskräfte digitale Post-Uschis, wo ich sage, so Leute, macht das irgendwie Sinn, was ihr hier macht? Würdet ihr doch auch nicht in der Papierwelt machen. So wie du vorhin auch gesagt hast, wie oft rennen sie zum zum Briefkasten? Hätte jetzt auch keiner, macht heute noch keiner öfter als einen Tag. In der digitalen Form machen wir den Kram. Und mein Assistent hat eben dann auch gefragt, sag mal, werde ich jetzt überflüssig durch das Thema von KI? Und da habe ich gesagt, nein, aber ich erwarte, dass sie 6-mal so produktiv werden. Und das ist möglich. Das heißt, wenn man das vernünftig macht, und da muss ich ihn natürlich genauso unterstützen, also wenn du in einer meiner Online-Weiterbildungen zum Thema KI bist beispielsweise, wirst du immer meinen Assistenten mit dabei haben, weil ich den auch gerade einfach mit fit mache auf diesem Thema KI, wo ich sage, okay, da wo er vielleicht bisher eine Antwort als Mensch zurückgeschrieben hat, eben trainiert er gerade auch die KI so weit, dass die eben schneller antworten kann und solche Dinge. Also ich glaube auch das Thema Assistenz, wenn jetzt hier jemand zuschaut, der Assistenz ist. Ich glaube, eine schlechte, unproduktive Assistenz wird ersetzt werden, aber eine Assistenz, die sagt, Chef, ich schaffe eben, es muss ja nicht eine Sechsfache sein, aber ich sag mal, mindestens das Doppelte, und das zeigen viele Studien, dass es eben deutlich möglich ist, produktiver zu werden in allen Bereichen, dann wird da ein Schuh draus. Also, und das ist immer so, ich erlebe halt, dass die wenigsten Menschen einfach halt neue Technologien wirklich verstehen und nutzen. Und ich mache es mal in einem einfachen Beispiel fest, also wenn ich heute eine Serie angucke oder einen Film, der auf Amerikanisch ist, habe ich jetzt vorgestern erst eine Serie geguckt, die hat mich total irritiert. Madam Secretary, eine sehr gute Serie auf Amazon Prime. Dort ist die Schauspielerin, die amerikanische Außenministerin spielt, hat sich beraten lassen von drei Vorgängern. Und das war Madeleine Albright, es war Hillary Clinton und es war entsprechend Colin Powell. Und das war auf Deutsch synchronisiert. Und das hat mich total irritiert, weil ich kannte von allen drei die Stimmen, weil man die alle schon mal im Fernsehen im Original gehört hat. Ja. Die Stimmen waren anders und es war überhaupt nicht lippensynchron synchronisiert. Also es passte überhaupt nicht. Hat mich total gestört. So, mittlerweile gibt es mit HeyGen beispielsweise eben Synchronisationstools, wo ich eben sage, ich kann lippensynchron in der gleichen Stimme, in der gleichen Tonalität solche Dinge machen. Ich glaube also, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, er würde seiner Tochter, seinem Sohn die Karriere als klassischer Synchronsprecher oder Synchronsprecherin empfehlen. Also das wäre für mich jetzt kein Feld, was ich in der klassischen Form vorschlagen würde. Aber wenn jetzt jemand hat, sagt, Mensch, das Thema Synchronsprecher ist für mich hochinteressant. Ich habe da eine Ahnung, ich habe da ein Gefühl dafür. So jemand wird, wenn er eben Dienste wie HeyGen oder andere Tools eben mit Verstand einsetzt, sehr viel bessere Ergebnisse rauskriegen, als jemand wie ich, der von diesem Thema keine Ahnung hat. Also das ist genauso wie Werbeagenturen, Grafiker beispielsweise. Also es gibt ja viele Grafiker, die lehnen dieses Thema KI total ab, weil sie sagen, das ist der Tod unserer Branche. Es gibt in USA mittlerweile Solopreneure, die machen 7-stellige Umsätze im Monat. Weil die haben ein Geschäftsmodell, wo sie sagen, du zahlst mir im Monat als Firma $10,000 und für diese $10,000 Flat Fee kriegst du alle deine grafischen Jobs, sei es Briefpapier, Visitenkarten, Logo, Präsentation, innerhalb von 24 Stunden geliefert in der Top-Qualität. Und du, as much as you want, du kannst mir jeden Tag einen Auftrag reinballern, du kriegst innerhalb von einem Arbeitstag das Ergebnis. Dadurch, dass sie das mit KI machen, können die das halt in einem Bruchteil der Zeit sonst machen. Also ein Beispiel dafür, dass eben Geschäftsmodelle sich komplett ändern und natürlich, wenn ich mich da nicht anpasse, dann ist es so wie mit den Droschenkutschern, also der letzte Kutscher des Kaisers, also der hat für sich entschieden, dass mit dem Autofahren fange ich nicht mehr an, weil er eben schon alt genug war. Wenn er jetzt in den 20ern gewesen hätte, dann hätte er wahrscheinlich sinnvollerweise auch noch auf Autofahren umgeschult.
Liebe Zuhörer, ich muss sagen, ein Talk mit Thorsten Jekel birgt eine unglaubliche Gefahr. Die Gefahr ist, dass man die Zeit völlig aus den Augen verliert. Ich kann das bestätigen, am letzten Treffen der Regionalgruppe noch nie hat ein Abend so lange gedauert wie mit Thorsten Jekel, weil er hat immer etwas zu erzählen. Lieber Thorsten, wir wollen, bevor wir dazu übergehen, wo wir dich überall finden und wofür man dich buchen kann, einen ganz kurzen Ausblick in 2, 3, 4, 5 Sätzen. Was wird uns in den nächsten Jahren in der Digitalisierung erwarten in Unternehmen? Was dürfen wir nicht verpassen, damit wir nicht hinten runterfallen?
Ja, ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass auch Führungskräfte verstehen, dass ein gewisses Verständnis für IT extrem wichtig ist. Ich erlebe es leider noch viel zu häufig, dass man sagt, ach, da habe ich doch meine IT-Abteilung dafür, was dazu führt, dass Führungskräfte einfach gar nicht beurteilen können, was eben IT-Verantwortliche dort vorschlagen, was Sinn machen. Also das Thema wichtig ist einfach, und auch dieses Thema Angst ist, wenn man Angst vor etwas hat, dann ist es oft aus mangelndem Wissen heraus und man kann eben sich selbst und anderen die Angst nehmen und dort, ich glaube, Führungskräfte werden zum Glück da auch immer fitter. Also das ist Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2 ist, gerade sehen wir im Thema KI, Dinge, die früher nur für Großkonzerne möglich waren mit 7-stelligen Budgets, kann heute jeder zu Hause einfach und sehr günstig machen. Dieses Beispiel Synchronisation von Videos beispielsweise ist etwas, ich habe beispielsweise einen Kunden, die haben Wertevideos gemacht für ihre Führungskräfte, für die Mitarbeiter. Maiko Spültechnik kennst du vielleicht noch aus der Branche heraus. Und die sind eben auch in Japan, die sind eben in Spanien und so weiter. So, früher hätte man solche Sachen nie übersetzt. Das wäre viel zu aufwendig, viel zu teuer gewesen. So, mit KI kann man sowas wunderbar übersetzen, den ganzen Konzern eben erreichen. Das heißt, hier ist eine Demokratisierung von Dingen, die früher nur für Großkonzerne möglich waren, kann jetzt eben jeder machen. Das ist so für mich der Trend Nummer zwei. Trend Nummer drei ist zu sagen, ich glaube, wir müssen in vielen Bereichen wirklich auch ein Stück weit unsere Hausaufgaben machen. Also wenn man auch immer Artikel liest aus den 70er Jahren, wo es heißt, Kollege, Computer ersetzt uns und so weiter. Bisher haben wir leider nie die Produktivitätsfortschritte generiert, die wir aus Techniken hätten generieren können. Das machen uns andere Länder vor. Und ich glaube, wenn man sich die gesamtwirtschaftliche Entwicklung auch international anguckt, können wir es uns gar nicht mehr leisten, dort eben auf der Position sitzen zu bleiben. Also deswegen auch mein Appell, also wirklich zu sagen, Leute, macht euch schlau, zu sagen, nutzt die Dinge, die entsprechend jetzt auch da sind und macht eure Hausaufgaben und legt auch los, weil wenn wir es nicht tun, dann tun es andere. Und das, was früher eben nur ein großer Konzern machen konnte, das können heute kleine Player mit KI sehr viel schneller.
Wunderbar, das waren jetzt ein bisschen mehr als sieben Sätze, glaube ich. Vielleicht der ein oder andere Satz mehr. Deswegen mache ich es jetzt kurz. Wer meint, Thorsten Jäckel, das ist jemand, der kann mir helfen in meinem Unternehmen, der sollte dieses Buch, was du jetzt nochmal hochhältst, unbedingt nochmal gelesen haben. Denn dieses Buch ist nicht nur ein Buch. Aber da ist ein Fundus an Videos drin, an Anleitungen und ähnliches. Bitte, der Preis dafür ist absolut lächerlich. Lasst euch das nicht entgehen. Und wenn ihr googelt nach Thorsten Jäckel, wenn ihr nach Apple und iPad googelt, wird Thorsten Jäckel ohnehin auftauchen. Das ist nämlich bemerkenswert, wie dein Score, dein Ranking bezüglich deiner Expertise da noch umkommt. Einfach googeln Thorsten Jäckel, Digitalisierung. Sie finden alles, was sie brauchen. Das ist der Mann, der wirklich helfen kann. Ich danke dir, lieber Thorsten, für dieses wunderbare Gespräch.
Vielen Dank für deine Gastfreundschaft im wahrsten Sinne des Wortes, lieber Udo Gast.
Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Sie brauchen einen echten Mutmacher und erfahrenen Business Coach, der mithilft, Ihr Unternehmen sicher und wirksam nach vorne zu bringen? Und das auch in Krisenzeiten? Dann schreiben Sie jetzt an Udo Gast. Aktuell gibt es noch einen freien Platz. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes.